Unsere nächste Referentin ist Frau Professor Christiane Thagott. Sie hat Architektur und Städtebau an der TH Braunschweig studiert. Von Ende 80er Jahre bis 92 war sie 5 Jahre als Stadtbaurätin in Kassel tätig. Anschließend, nämlich von 92 bis 2007, arbeitete sie in der gleichen Funktion, eben bis im vergangenen Jahr, in München. Als Mitglied unseres Stiftungsrates hat Frau Professor Thagott bereits mehrere unserer Projekte unterstützt und begleitet. Seit Oktober 2003 ist sie Honorarprofessorin an der TU München. Als wir auf einer Sitzung unseres Stiftungsrates kontrovers und spannend über dieses Thema, insbesondere im Hinblick auf die Wohnungssanierungsprogramme, diskutiert haben, der letzten Jahre, und uns gefragt haben, was hat das eigentlich unter dem Umweltgesichtspunkt gebracht, waren wir uns schnell einig, dass es sich lohnen würde, diese Frage hier einmal noch genauer zu beleuchten, und niemand Besseres schien uns geeignet als Frau Professor Thagott. Wir freuen uns auf Ihr Referat.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich soll sagen, was die Wohnungssanierung von 1970 bis heute gebracht hat. Ich habe festgestellt, dass es viele Zahlen gibt und keine zusammenhängenden, und habe mich bemüht, diesem Thema trotzdem näher zu kommen. Die meisten Menschen in Deutschland leben heute in modernisierten Wohnungen, in sanierten Altbauquartieren oder Großwohnanlagen der Nachkriegszeit. Schöner und bequemer ist das Leben geworden in unseren Städten seit 1970. Wir leben im Durchschnitt mit doppelt so viel Wohnfläche pro Person und dem Auto vor der Tür. Es muss ja nicht ein Phaeton sein. Unsere hohe Lebensqualität, die Wohnfläche pro Person, die täglichen Autofahrten zur Arbeit und zur Freizeit haben wir uns mit erheblicher Belastung des Klimas erkauft, meine Damen und Herren. 1960 haben wir nur ein Drittel der Energie pro Person verbraucht wie heute. Und diese Zahl, die wir 1960 verbraucht haben, ist auch die, die wir anstreben sollten. Das sind 2000 Watt pro Person. Das eigentliche Ziel für den, und relativ bescheidene Ziel für den Klimaschutz, haben wir heute schon mehrfach gehört, ist im Kyoto-Protokoll gesetzt, 20% weniger CO2. Das ist nur mit einer drastischen Reduktion des Verbrauchs zu erreichen. Auch das haben wir schon gehört. Und damit sollen wir nicht nur unsere Lebensqualität oder für uns in die Lebensqualität denken, sondern auch an die Menschen, die heute noch keinen Strom haben und im Wesentlichen von den Klimakatastrophen betroffen sind. Und wir müssen uns als Gesellschaft fragen, können wir es uns eigentlich leisten, so zu leben, dass Millionen ertrinken? Meines Erachtens können wir es uns nicht leisten. Lassen Sie mich deshalb auch weiter zurückblicken als 1970, denn vielleicht liegt der Schlüssel für unsere Bequemlichkeit und die zögerliche Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen weiter in der Vergangenheit, bei den unangenehmen Erfahrungen und Erinnerungen an sparsame Zeiten mit Ofenheizung, scheußlicher Enge und ohne fahrbaren Untersatz. Wir waren uns nah und strebten auseinander. Wie setzt sich unser heutiger Energieverbrauch zusammen, meine Damen und Herren? Nochmal zurück. 40% der Energie verbrauchen wir für Gebäude, wir haben das gehört, 30% für Mobilität und 30% der Energie verbrauchen auch die privaten Haushalte. Und davon, auch das haben wir schon gehört, 75% für Raumwärme und weitere 11-12% für warmes Wasser. Die CO2-Emissionen werden allerdings nur zu 14% von privaten Haushalten und zu 20% vom Verkehr produziert. Der Rest kommt aus der Industrie und wesentlich, auch das wurde schon gesagt, aus Verlusten bei der Energieerzeugung und Transport. Das müssen wir uns also alle zurechnen, nicht den anderen. Zu den kargen Lebensumständen wollen wir nicht zurück. Sparen ist überhaupt nicht sexy, meine Damen und Herren. Und außerdem denken wir doch alle eher so. Autofahren und Reisen macht Spaß. Es wird schon nicht so schlimm sein. Wieso sollen wir denn anfangen, wo wir in Deutschland nur 3,1% der Energie verbrauchen und bei den anderen der Verbrauch ansteigt? Was kann der Einzelne schon tun bei 6,7 Milliarden Menschen? Lasst doch die anderen anfangen. Hm? Energieeinsparen bei den Gebäuden ist auch teuer, meine Damen und Herren. Es amortisiert sich erst in circa 20 Jahren und vielleicht erlebe ich das ja gar nicht mehr. Denn 48% der Eigentümer sind über 60 Jahre alt von Gebäuden. Also, wenn die an sich denken, naja. Aber, meine Damen und Herren, denken wir daran, wer glaubt, dass kleine Einzelne nichts bewirken, der hat noch nie mit einer Mücke das Schlafzimmer geteilt. Ich will Ihnen meine persönliche Wohn- und Heizkarriere erzählen als ein Lehrstück für Wohnen mit wachsender Bequemlichkeit, unterschiedlichen, aber steigendem Energieverbrauch in regenerativen und fossilem Energieeinsatz. Im Dorf, in dem ich groß geworden bin, musste ich, damit der Ofen geheizt werden konnte, Holz sammeln. Jahrelang habe ich Wälder nur unter diesem Aspekt angesehen, ob sie denn was zum Sammeln bieten. Aber dann zog ich in die Stadt. Im zentral beheizten Gründerzeithaus gab es extra doppelte Winterfenster, die im Herbst vom Dachboden geholt wurden und im Frühjahr aufgetragen. Eine gut durchdachte Konstruktion, energetisch übrigens sehr klug. Zweimal jährlich musste man arbeiten, das ging ja eigentlich. Den Kanonenofen in der Lehrwerkstatt habe ich 2 Jahre lang morgens, bevor die Gesellen kamen, mit Materialresten, Stoff und Rosshaar gefüttert. Ich bin gelernte Raumausstatterin, bis er glühte. Das war energetisch sehr sparsam, aber emissionstechnisch ein Graus. Im Studium habe ich, wie viele von Ihnen sicherlich, meine ersten 25 Quadratmeter Zimmer im 4. Stock über einen sehr schönen, mit Koks zu befeuernden Jugendstilofen geheizt, täglich Kohle rauf und Asche runter. Die war gesund und die Lebensqualität für mich und die Pflanzen im Zimmer war hoch. Der erste Schritt zum Luxus war dann die Studentenbude mit Gaseinzelofen. Und dann änderte sich das Ganze. Natürlich haben wir die Einzelöfen und ich, wie Sie auch, wenn Sie sie hatten, nur geheizt, wenn wir daheim waren. Also sehr sparsam. Und der familiäre Energieverbrauch stieg 1972 mit dem Eintritt ins Berufsleben, dem Bezug einer 160 Quadratmeter Altbauwohnung, um 300%. Eine typische Wohngeschichte. Die Wohnfläche wuchs von 25 Quadratmeter auf 40. Es wurde bequemer, was oft mit Lebensqualität gleichgesetzt wird. Und der Energieverbrauch erreichte das Vierfache. Nochmal. 1973, meine Damen und Herren, kam die Ölkrise und die autofreien Sonntage haben uns allen die Grenzen des Wachstums und der fossilen Energien klargemacht. Wir hatten ein schlechtes Gewissen. Die Endlichkeit der Energievorräte und die politische Unberechenbarkeit der ölfördernden Länder wurde thematisiert und Nuklearenergie als Ausweg erst propagiert. Und nach Tschernobyl 1986 konnte auch die Kernkraft nicht mehr den wirklichen Ausweg aus der Energiekrise weisen. Es war zu tun. Was war zu tun, fragte man sich. Man hatte sich doch gerade an die schöne und bequeme Leben für Wohnungen mit Wärme, warmem Wasser und Strom aus der Wand gewöhnt. Die beispiellose Erfolgsgeschichte des Städtebauförderungsgesetzes von 1971 hatte den Anstoß gegeben, dass wir überall wesentlich verbesserte, gute Wohnbedingungen in unseren Städten und Dörfern haben. Die Altstädte und die gründerzeitlichen Stadtquartiere wurden erneuert. Es wurde die Wohngebiete der 30er Jahre und die Plattenbauten und Großwohnanlagen verbessert. Und diese Verbesserungen am Haus, in der Wohnung und im Quartier haben unsere Städte schöner und lebenswerter gemacht. Plätze, Straßen, Freiflächen, Wohnhäuser wurden modernisiert, Fenster und Türen, Bad und Küche erneuert, kleine Zimmer zusammengelegt, Balkone angebaut. Es wurde fast Neubaustandard erreicht oder sogar Besseres, denn Stuck- und Raumhöhen im Altbau waren ja genauso wie die langgewachsenen Nachbarschaften schon was Gutes. Statistiker haben festgestellt, meine Damen und Herren, dass mit jedem Euro der öffentlichen Hand 7 Euro Privatinvestitionen angestoßen worden sind. Ein Dominoeffekt für die Wohnqualität. Über diese offensichtlichen und eindrucksvollen Erfolge in der Sanierung von Häusern und Quartieren gerieten die energetischen Fragen aus dem Blickfeld. Der Ölschock war vergessen. Natürlich haben die Fachleute weitergearbeitet. Sie haben gesetzliche Grundlage für Energieeinsparen im Neubau vorangebracht. Mit der Wärmeschutzverordnung 77, 84, 95 und den Energieeinsparverordnungen 2002 und 2004 wurden wichtige Schritte zur Minderung des Energieverbrauchs im Neubauten gemacht. Allerdings hatten die Regelungen den Effekt, dass grundlegende Sanierungen, bei denen dann die Energieeinsparverordnung auch hätte angewandt werden müssen, wegen der bautechnischen Probleme und, jetzt komme ich zum Kasus Knacktus, den hohen Kosten, im Altbau eher unterlassen wurden. Ich habe dazu ziemlich erschütternde Erfahrungen, Zahlen gefunden. Bei den Gebäudesanierungen der letzten 20 Jahren wurden nur 30% der möglichen energetischen Maßnahmen realisiert. 30% der möglichen energetischen Maßnahmen. Die Wärmeschutzverordnung und die Energieeinsparverordnung sind wichtige und kleine Schritte gewesen. Sie haben übrigens immer riesige Proteste ausgelöst unter uns Bauleuten. Wir sind offensichtlich doch nicht so fortschrittlich, wie gerade gesagt wurde. Und auf den Quadratmeter Neubau bezogen brachten sie Erfolg, der aber wegen der stetig wachsenden Wohnfläche pro Person und der Tatsache, dass jährlich ja nur 1% des Bestandes ergänzt wird, zu keiner Reduktion des Energieverbrauchs geführt hat. Der Energieverbrauch ist seit 20 Jahren konstant, meine Damen und Herren. In einem Energieversorgungskonzept für die Stadt Norderstedt, 70.000 Einwohner nördlich von Hamburg, haben wir 1978 anlässlich des Baus eines Neubauquartiers mit einem Blockheizkraftwerk nach den Energieeinsparpotenzialen in Neubauten und den dort allfälligen 50er- und 60er-Jahre-Siedlungen gefragt. Die Ergebnisse gelten heute noch. Wir haben auch heute schon einiges dazu gehört. Gehen Sie noch mal. Oh nein. Entschuldigung, das ist der falsche Knopf. Im Neubau klaffen die gerechneten und die gemessenen Verbräuche oft um das Dreifache auseinander. Abhängig von der angewandten Haustechnik und ob sie einfach oder kompliziert ist und dem Nutzerverhalten. Und der pullovertragende Ingenieur, der alte Herr, der gerne am Kissen aus dem Fenster lehnt und der Mensch, der aus Eritrea zu uns kommt und mit dem Gasofen heizt, mit dem Kochherd, dem Backofen heizt, weil er das Feuer sehen will, sind alle Mieterinnen und Mieter in unseren Häusern. Versuchen Sie mal, denen die gleiche Technologie mit Wärmerückgewinnung etc. beizubringen. Also das Nutzerverhalten und die Haustechnik spielen eine Rolle. Gründliche, auch sehr sinnvolle energetische Bestandsmodernisierungen von Gebäude und Heizung sind im Mietwohnungsbau wegen der fehlenden Mieterhöhungsspielräume und der dann doch diese nicht ausgleichenden Heizkosteneinsparungen auch heute noch nicht im breiten Sinne umzusetzen. Die bauphysikalischen Probleme sind erheblich und nicht nur bei Mietwohnungen decken die Finanzierung der Kosten nicht die Maßnahmen. Auch bei Eigentumswohnungen ist die Amortisierung der Kosten erst nach 15 bis 20 Jahren gegeben. Die Zustimmungserfordernis zur Modernisierung von Eigentumshäusern von 75% der Eigentümer behindert zusätzlich die Umsetzung. Und bei Ein- und Zweifamilienhäusern, meine Damen und Herren, wird oft gerne unwirtschaftlich investiert. Da spielt die Wirtschaftlichkeit nicht die Rolle. Aber wesentlich lieber in Schönheit, das beeindruckt die Nachbarn, als in gründliche energetische Sanierung, die doch 30.000 bis 50.000 Euro kostet und niemand so recht von außen sieht. Außerdem, ich sagte es schon, für wen sollen denn die 50% 60-jährigen Hausbesitzer investieren? Natürlich hat der Energiepass eine Veränderung der Wahrnehmung dieser Fragen gebracht. Aber er bringt das Bewusstsein über den Verbrauch. Aber er bringt noch niemanden zur Investition, meine Damen und Herren, solange der Wohnungsmarkt das nicht nachfragt. Ich habe in dem Zusammenhang einen wesentlichen Satz gelernt. Es gibt hier die kognitive Dissonanz. Wir wissen alles und wir tun es nicht. Vornehm ausgedrückt, kognitive Dissonanz. Und warum das so ist, das frage ich mich seit vielen Jahren. Wann wird denn überhaupt investiert in energetische Sanierung? Im Prinzip nur, wenn der 30- bis 40-jährige Erneuerungszyklus von Haus oder Wohnung sowieso dran ist. Dann besteht die Chance auf erfolgreiche Umsetzung. Und auch dieses hörten wir schon, Erfolg bei Energieeinsparkonzepten bringt nur ein deutlich artikulierter politischer Wille. Nicht nur deutlich artikuliert, er muss auch animieren, so nach dem Motto, unsere Stadt als Energiesparmeister, machen Sie es Ihrem Oberbürgermeister nach. Denn das kurzfristige ökonomische Hemd ist allen näher als der ökologische Rock, meine Damen und Herren. Und nur gute Beispiele verändern diese kognitive Dissonanz. Die Zukunft ist schwer vorstellbar. Und ich möchte Ihnen ein ganz alltägliches Beispiel nennen. Fragen Sie mal ein junges Glück, das gerade mit dem Säugling aus dem Arm durch die Stadt geht, ob Sie sich vorstellen können, dass schon in 12 Jahren aus diesem zarten, bezaubernden Baby ein ekelhafter, pubertierender Halbstarker wird. Sie werden sehen, es ist kaum vorstellbar und das betrifft doch nur 12 Jahre. Wie sollen wir in Nachhaltigkeit investieren, wenn die Zukunft so schwer vorstellbar ist? Also, Vorbilder braucht es. Den animierenden Oberbürgermeister. Dazu braucht es natürlich alltägliches Handwerk und intensive persönliche Aufklärung durch Schornsteinfeger, Stadtwerke, den allfälligen Installateur. Denn die Menschen, denen muss klar gemacht werden, auch ihr Energieverbrauch, nicht nur der Energieverbrauch, ihrer, kann auf 25% oder weniger reduziert werden und ebenso ihre Öl- und Gasrechnung. Und dann, meine Damen und Herren, braucht es aktive Beratung und Hilfe bei der Umsetzung. Hilfe durch spezielle Kredite, Hilfe durch technisch und baulich zertifizierte Betriebe, die sozusagen die Einzelnen an der Hand nehmen. Meine Damen und Herren, ein Blick auf die Wohnungsstatistik klärt auf, warum die notwendigen Investitionen für energetische Sanierung nur so schwerfällig umzusetzen sind und es so viel intensive, sozusagen persönliche Arbeit dafür braucht. Um die Bürgerinnen und Bürger, die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer zu erreichen. Appelle und das Wissen ums Klima erreicht da fast nichts. Denn bauen ist schwierig, wir hörten es gerade, und bei den normalen Bürgerinnen und Bürgern, bauen macht Angst. Man begibt sich da in einen Bereich, den man nur einmal oder zweimal im Leben anpacken muss, oft nur einmal. Ganz anders als beim Autokauf, wo man sich ja schlau machen kann mit der Zeit. Die wenigsten Wohnungen, meine Damen und Herren, haben professionelle Eigentümer. Oh, jetzt bin ich schon am Ende. 14,5 Millionen von den 39 Millionen Wohnungen haben nur 9,2 Millionen professionelle Eigentümer. 14,5 Millionen sind Kleineigentümer und 15,8 Millionen Selbstnutzer, davon fast 13 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser. Und von den, wie der GdW mir mitgeteilt hat, Wohnungen, die in den letzten Jahren von Profis modernisiert worden sind, zwischen 1990 bis 2007, sind nur 31% vollständig saniert worden. Der Rest davon und 43% überhaupt nicht. Erst seitdem wir beim Tanken täglich die Erhöhung der Benzinpreise und der Energiepreise feststellen, überbieten sich unsere Umwelt- und Wirtschaftspolitiker mit Vorschlägen zur Energieeinsparung durch die Finanzierung neuer Eisschränke. Besser wäre es, sie würden wirklich die Finanzhilfen erweitern. Denn es braucht ja 200 Milliarden Euro alleine, um unseren Gebäudebestand auf 7-Liter-Haus zu sanieren. Was bleibt zu bedenken im Wohnungsbau und Klimaschutz, damit wir die Effekte erreichen, die wir bei der Stadtsanierung erreicht haben? 1 Euro öffentlich, 7 Euro privates Geld. Wenn die Energiekosten massiv steigen, dann werden die Energiekosten pro Haushalt, die immer, meine Damen und Herren, Wohnkosten und Mobilitätskosten sind, standortabhängig ebenfalls steigen. Der Standort der Wohnung ist also für den Energieverbrauch wesentlich. Kurze Wege in der Stadt dagegen sind möglich. Zur Arbeit, kurze Wege zur Arbeit, Schule, Freizeit und Grün. Zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖV. Das Ökohaus am Waldrand mit Geländewagen vor der Tür und Zweitwagen ist eine Energieschleuder. Meine Damen und Herren, das wissen wir. Und was können wir daraus lernen? Es bedarf des politischen Willens und der deutlichen, klaren politischen Rahmenbedingungen. Wir müssen Beispiele setzen im Handeln und zum Handeln. Und es gehört dazu, die gesetzlichen Regelungen anzupassen. Die Mietgesetze, das Wohnungseigentumsgesetz, die Pendlerpauschale und andere Energieverbrauchssubventionen zu streichen für Private und Unternehmen. Denn eigentlich können wir es. Wir müssen jetzt die energetische Sanierung unserer Wohnungsstädte genauso systematisch anpacken, wie wir die Verbesserung der Lebensqualität, der Wohnqualität angepackt haben. Unsere Gesellschaft wird älter, ärmer und bunter. Der Energieverbrauch muss gesenkt werden und es wird zu einem anderen Leben in unseren Städten führen. Wir werden weniger mobil sein. Wir werden häuslicher werden, meine Damen und Herren. Vielleicht besonders meine Herren, auch Sie werden häuslicher werden. Vielleicht werden wir unser Gemüse und Obst wie die Chinesen, von denen lässt sich's lernen, in städtischen Gärten anbauen. Das wäre ja klug. Und Versorgungssysteme entwickeln auf dem örtlichen Markt, die dann die überflüssigen Kürbis auch noch unters Volk bringen. Was hat Wohnungssanierung für Lebensqualität und Klimaschutz gebracht? Wir leben in schönen Städten. Für den Klimaschutz müssen wir jetzt beginnen mit Systemen, die ähnlich klug sind, wie die Stadtsanierung war. Lassen Sie es uns anpacken, dass das 7-Liter-Haus oder das 3-Liter-Haus das Haus der Zukunft ist. Dass wir die Energieschleudern nicht weiter unterstützen. Und es braucht dazu Sie alle. Und denken Sie darüber nach, der Garten in der Stadt, wie ihn die Chinesen seit Jahrtausenden haben, ist vielleicht ein wesentlicher Beitrag dazu, nicht nur das Gebäude. Lernen wir das bei unseren südöstlich europäischen Kollegen, die haben das auch schon immer gemacht. Haus und Garten in der Stadt, kurze Wege brauchen wir. Und die Städte sind dafür gerüstet, machen Sie alle mit. Dann braucht es auch nicht so viel Mobilität.